hörst Hebammen-Klartext mit Herz. Mein Name ist Nadine Wehrmann, ich bin seit mehr als 20 Jahren Hebamme und mich triffst du in meiner eigenen Hebammenpraxis und natürlich online. Im Podcast teile ich mit dir ehrliche Worte, gute Gedanken und wertvolles Wissen. Gehe mit mir motiviert, entspannt und voller Vorfreude durch die Schwangerschaft, Geburt und das Wochenbett. Lust auf Plauderei aus dem Hebammen-Nähkästchen? Na dann, los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge, Podcast-Folge. Ich möchte mit euch heute mal so ein bisschen das Thema Weinen eines Babys genauer beleuchten. Also mal überlegen, was können Gründe für das Weinen des Kindes sein? Was ist normal? Was vielleicht, an welcher Stelle fängt unnormal an? Was könnte alles dahinter stecken? Und natürlich auch überlegen gemeinsam, was wären Lösungswege? Ich glaube, also zumindest wenn du selber schon Mama oder Papa bist, weißt du, was es in dir auslöst, wenn dein Kind weint. Das geht ja wirklich relativ schnell, dass wir dieses Gefühl haben, wie kann ich dieses Weinen bestmöglichst, schnellstmöglich irgendwie abstellen in Form von, wie kann ich das Bedürfnis des Kindes ja schnellstmöglich erfüllen und damit das Kind wieder in die Harmonie und in den Einklang bringen. Ich habe das so in meiner eigenen Mutterschaft wirklich erlebt. Wenn fremde Kinder geweint haben, dann hat mich das natürlich auch von Berufswegen jetzt nicht total aus der Bahn geworfen oder aus dem Gleichgewicht. Ich glaube auch nicht, dass ich eine wirkliche Herztonerhöhung hatte. Aber wenn meine eigenen Kinder nur wenige Minuten geweint haben, dann habe ich gemerkt, dass ich das Schwitzen anfange, dass mein Blutdruck steigt, dass der Puls steigt, dass ich merke, wie ich selber unruhig werde. Damit komme ich natürlich auch in so ein Hamsterrad rein. Die Kinder haben natürlich feinste Antennen dafür zu spüren, ob die Person, die mich da gerade betreut, mit sich im Einklang ist oder selber so ein bisschen aus dem Ruder läuft. Selbst in meiner Arbeit, wenn ich Familien betreue und Geschwisterkinder dabei habe und das Baby weint, dann finde ich das immer ganz fantastisch. Manche Geschwisterkinder halten sich regelrecht die Ohren zu und laufen davon. Andere haben dann schon irgendwie mitbekommen, ach Mensch, es hilft, wenn ich dem Kind diesen Schnuller nur fest genug in den Mund stecke. Also das heißt, es macht eigentlich von niemandem in der Familie Halt. Jeder hat das Gefühl, dieses Kind muss irgendwie ruhig sein. Was natürlich auch für das Kind eine ganz gute Überlebensstrategie ist, ne? Also mit diesem Wein löst es in all seinen Mitmenschen das Gefühl aus von, ich muss jetzt was tun, ich muss in Aktion kommen. Und damit wird ja im besten Falle dann auch, wenn das Kind Hunger hat, der Hunger gestillt, wenn die Windel voll ist, eine neue Windel angelegt, wenn das Kind Nähe braucht, Nähe gegeben. Also das leuchtet uns ja relativ schnell ein. Selbst wenn ich mit meinen Kindern einkaufen oder irgendwo im Geschäft unterwegs war und die fingen dann das Weinen an, bekam ich von allen Ecken, und das kennt ihr vielleicht auch, Leute, die ich überhaupt nicht gekannt habe, dann irgendwie so Ratschläge zu, ach gell, es ist müde, ach, es hat bestimmt Hunger, ach, es ist zu warm angezogen oder zu kalt angezogen. Also selbst die fremden Menschen hatten das Gefühl, alleine durch den Ratschlag jetzt irgendwie etwas zu ändern, dass doch diese dämliche Mutter, sage ich jetzt mal so ganz flaps, irgendwie auf die Idee kommt, dieses Kind mit seinen Bedürfnissen jetzt irgendwie zu versorgen. Ich möchte damit einfach erstmal nur euch so in diesen Punkt reinholen, diese Vorstellung, ein Kind weint, und das bringt mich wirklich schon nach ein paar Minuten, ja, manchmal auch an den Rande des Wahnsinns. Ich will das jetzt einfach mal beim Namen nennen, denn je nachdem, wie viel Schlaf ich in den letzten Tagen hatte, denn gerade wenn sich sowas potenziert, mein Kind nur gerade, nicht jetzt gerade nur eine unruhige Phase hat, sondern sich das vielleicht schon über einige Tage, vielleicht auch einige Wochen, drehen wir das Rad noch weiter, ein paar Monate besteht, dann ist natürlich auch mein Nervenkostüm ein ganz anderes. Und gerade wenn ich noch so ein gewisses Stück aus dem Schlafentzug herauskomme, weil ich seit Tagen und Wochen nicht ausgiebig geschlafen habe, dann ist das auf jeden Fall ein Stresspotenzial. Frühere Bezeichnungen für dieses Schreien, vielleicht auch übermäßiges Schreien, hat immer so ein bisschen die Begründung in der Magen-Darm-Unreife gefunden. Die Kinder wurden schnell als Schreikind abgestempelt oder man hat immer sofort, ohne genauer zu gucken, immer von den 3-Monats-Koliken gesprochen. Heute hat man diesen Begriff eigentlich mehr und mehr aus der Fachsprache genommen und spricht heute von frühkindlichen Regulationsstörungen. Ob dir das jetzt persönlich was bringt, diesem Pferd jetzt einen anderen Namen zu geben, das bleibt auch die große Frage. Aber damit vergrößern wir das Feld, um uns mal anzugucken, was könnte denn beim Kind vor sich gehen? Ich glaube, es ist uns allen klar, das hatte ich ja jetzt auch in dieser kurzen Einleitung schon angesprochen, dass wir natürlich die Grundbedürfnisse des Kindes im Blick haben müssen. Wenn ein Kind schreit, werde ich als erstes testen, ob es Hunger hat und werde es dementsprechend stillen oder eine Flasche zubereiten. Ich werde auch auf die Idee kommen, mal in die Windel zu gucken. Ich werde vielleicht auch mal den Bauch abtasten und daraufhin feststellen, ob das Kind vielleicht mit einem geblähten Bauch zu kämpfen hat. Und das haben sicherlich auch schon viele von euch erfahren, in dem Moment, wenn das Kind Zuwendung erfährt, körperliche Nähe erfährt, dass dann diese Schreiphasen deutlich kürzer werden, sich beruhigen lassen und das Kind wieder ruhig wird. Schauen wir uns aber nochmal andere Gründe an, denn ein Kind weint ja nicht nur, um mitzuteilen, ich habe Hunger oder die Windel ist voll, sondern es ist die einzige Möglichkeit des Kindes mitzuteilen, irgendwas passt hier nicht. Und was das ist? Leider haben die Kinder kein eingebautes Spruchband, was dann über die Stirn läuft. Ich habe einfach schlechte Laune, mir passt das Wetter nicht, die Mütze kratzt, die ich aufhabe oder ich lieg nicht gut. Das müssen wir leider oder ja, vielleicht auch zum Glück herausfinden. Das heißt, auch die Zehnfachmama bekommt für dieses Kind, dieses zehnte Kind, keine Gebrauchsanleitung mitgeschickt. Und das bedeutet, dass auch diese Zehnfachmama dieses neue Kind kennenlernen muss, lesen lernen muss. Und da bin ich schon wieder in einem anderen Thema gelandet. Das ist Aufgabe des Wochenbettes. Das ist Aufgabe, dieses Kind ja, ein Stück weit lesen zu lernen, entschlüsseln zu lernen, zu dechiffrieren, dass man einfach kennenlernt, worauf reagiert dieses Kind gut, was stört dieses Kind. Und das kann eben ganz unterschiedliche Gründe haben. Von einem habe ich schon gesprochen, es könnten Bauchschmerzen sein, dass wirklich dieser Magen-Darm-Trakt mit der Aufnahme der Nahrung einfach viel zu schaffen hat. Dass es vielleicht bei der Flasche zu viel Luft mittrinkt. Es könnte beim Stillen aber auch sein, dass es sehr hastig trinkt, dass die Milch sehr schnell in den Mund schießt. Auch daran können wir natürlich beim Stillen nichts verändern. Wir haben keine Möglichkeit, irgendwie den Milchfluss aktiv einzuschränken. Man kann mal eine andere Stillposition einnehmen, aber ob das immer so komplett zum gewünschten Ziel führt, lasse ich mal so ein bisschen dahingestellt. Es kann aber auch ganz einfach in den Charaktereigenschaften oder an der Persönlichkeit des Kindes liegen. Dass ich 9 Kinder hatte, die ja von dem Charakter und von der Persönlichkeit eher ausgeglichen waren, gechillt waren. Und jetzt kriege ich so einen kleinen, bösartigerweise würden wir in unserer Gesellschaft sagen, vielleicht einen Terrorzwerg, nehmt mir es nicht übel. Aber ich merke, dieses Kind erfordert mehr Aufmerksamkeit von mir. Das fordert mich nochmal ganz anders. Und es kann wirklich sein, dass es einfach so in dem Charakter des Kindes begründet ist und seiner Persönlichkeit. Und das sind auch so Kinder, die vielleicht auch im Kindergarten, in der Schulzeit mal eher mit so einem kleinen Zornanfall zu kämpfen haben, die einfach unruhiger sind, aber die sich vielleicht auch durch dieses Weinen ein Stück weit selbst regulieren. Und das, vielleicht war ich auch so ein kleiner Terrorzwerg als Baby, kenne ich an mir selber. Also wenn einfach alles zu viel wird und ich mal meinen Tränenkanal öffne, also sprich mich einfach mal kurz in die Ecke schmeiß und mal die Tränen laufen lasse, fühle ich mich danach erleichtert. Und das geht gefühlt durch meinen Beruf erlebe ich natürlich auch immer mal Frauen im Wochenbett, die mal die Tränenkanäle öffnen, dass es ihnen danach besser geht, dass sie sich wohler fühlen, entspannter fühlen und dass so eine Last von uns gefallen ist. Und das erlebe ich auch bei manchen Kindern, dass die das so ein Stück weit brauchen. Manche Kinder erlebe ich auch, dass die das so zum Einschlafen brauchen, dass das wie so eine Art Singsang ist für sie. Ein eigenes Schlaflied könnte man jetzt vielleicht auch sagen, für unsere Ohren nicht das Schönste, um sich damit zu regulieren und den Weg in den Schlaf zu finden. Das heißt, was ebenfalls Aufgabe von uns ist, dieses Kind in seinem Schreien zu beobachten, denn nicht jedes Schreien ist gleich. Es gibt natürlich ein Schreien, wo ich merke, das ist jetzt besonders schrill, besonders laut. Das Kind hat auch einen ganz anderen Gesichtsausdruck, dass ich merke, okay, hier scheint wirklich ein Schmerz da zu sein, den das Kind jetzt wirklich sehr, sehr extrem mir meldet. Oder es gibt eben jetzt nochmal zu dem eben genannten Beispiel zurückzukehren, so ein Weinen, was mich eher, ja, wenn ich das so ein paar Tage, Wochen vielleicht beobachte, dass ich merke, das macht das Kind immer und dann schläft es auch ein. Und wenn ich jetzt als Eltern in diesem Einschlafschreien das Kind wieder unterbreche und aus dem Bettchen herausnehme, dann unterbreche ich den Einschlafrhythmus. Das heißt, es dauert viel länger, dass das Kind den Weg in den Schlaf findet. Und das, was dieser Podcast nicht kann, ist jetzt mit euch gemeinsam genau diesen Weg zu gehen, sondern das geht nur über Beobachten und zwar jedes einzelne Kind ganz individuell über mehrere Tage. Und ihr werdet feststellen, dass sich nicht jedes Weinen gleich anhört und dass es vielleicht wirklich solche Phasen gibt, wo es dem Kind gut tut, über diese Selbstregulation, das Weinen, in den Schlaf zu kommen oder auch wieder in die Beruhigung zu finden. Also Stressabbau kann das ja genauso mal sein. Weitere Gründe könnten fehlende Eltern-Baby-Interaktion sein. Auch das erlebe ich in meinem Alltag täglich, dass frisch gebackene Eltern von ihren eigenen Eltern oder den Großeltern immer wieder gesagt bekommen, du verwöhnst das Kind, du trägst es zu viel, du musst es viel mehr hinlegen, das haben wir früher auch so gemacht. Wenn du das jetzt nicht machst, du schleppst dein Kind ja noch mit drei den ganzen Tag, das kann doch nicht in dem elterlichen Bett schlafen, das muss in seinem eigenen Zimmer schlafen. Das sind alles Empfehlungen, von denen wir heute gar nichts mehr halten, sondern es ist ein Grund- und Urbedürfnis des kleinen Menschen, körperliche Nähe zu erfahren. Das kann im Tragen entstehen, dass das Kind sich gut akklimatisiert und reguliert. Das kann einfach dadurch passieren, dass es den Herzschlag von Mama und Papa hört, dass es die Haut riecht, dass es diese Enge erfährt, die es ja auch im Bauch erfahren hat. Und das führt dazu, dass das Kind deutlich weniger Schreiphasen hat, sich besser beruhigen kann. Und von daher möchte ich euch, wer immer noch mal diese Sprüche hört, ich bin ja schon sehr lange im Beruf, schon mehrere Jahrzehnte und ich denke immer von Jahr zu Jahr, Mensch, ich hoffe, dass ich das noch mal in meiner Berufslaufbahn erlebe, dass es diese Empfehlungen von der älteren Generation einfach nicht mehr gibt. Die halten sich einfach unendlich lang und ich spüre auch, wie schnell verunsicherbar frische Eltern sind. Und natürlich vertrauen sie ihren Eltern und Großeltern, denn die haben ja auch Kinder großgezogen. Aber da muss man ganz ehrlich sagen, da ist die Wissenschaft und da gab es hunderte von Studien, die ganz klar belegen können, das löst in den Kindern wirklich mehr Trauma aus und die Kinder schreien häufiger und das kann nicht im Sinne, ja, eines Kindes sein. Also auch nicht im Sinne der Eltern, dass wir sagen, ja, wir lassen unsere Kinder jetzt bewusst schreien und setzen sie diesem Alleinsein, dieses Verlorenseins aus. Das heißt, Kinder, die aus eurer Sicht oder eben auch Sicht eurer Hebammen und Kinderärztinnen und Ärzten vermehrt schreien, ist ein vermehrter Körperkontakt auf jeden Fall eines der besten Mittel, diesem Kind mehr Ruhe zu vermitteln. Also, ich bin ja immer ein großer Freund von Tragen und Tragetüchern. Dann hat nämlich Mama und Papa gleich noch zwei freie Hände. Das ist so das Erste, was ich in der Praxis eigentlich einsetze. Natürlich müssen wir uns auch ein Bild vom Kind machen, was das Schlafverhalten angeht. Es gibt ganz unterschiedliche Babys, auch dieser Schlaf-Wach-Rhythmus ist bei den Kindern sehr, sehr unterschiedlich. Man spricht so davon, dass ein Baby im ersten Lebensjahr innerhalb 24 Stunden einen Schlafbedarf hat von 13 bis 15 Stunden. Aber auch hier erlebe ich, jetzt nicht gleich Schnappatmung kriegen, dass auch hier ganz viel Individualität von Kind zu Kind am Tag liegt. Es gibt bestimmt auch Kinder, die schlafen 18, 19 Stunden am Tag und es gibt sicherlich auch Kinder, die schlafen nur 8 oder 9 Stunden am Tag und sind damit völlig d'accord. In der Praxis erlebe ich häufig dann auch Eltern, die kommen und sagen, stell dir mal vor, das Kind ist 9 Monate alt, das macht überhaupt keinen Mittagsschlaf oder nur so eine Viertelstunde. Mhm. Wenn das Kind aber schon 11 Stunden in der Nacht schläft, dann sind wir ja eigentlich, wenn das dann nochmal so kurze Nickerchen zwischendurch macht, genau im Normalbereich. Also wir müssen das über diese 24 Stunden immer im Vergleich sehen und nicht erwarten, dass ein Kind bis zum 4., 5. Lebensjahr mittags der Mama den Gefallen tut und 2 Stunden Mittagsschlaf macht, damit sie dort irgendwas erledigen kann. Also das immer nochmal ganz besonders angucken. Und dann gibt es natürlich auch die Kinder, die vermehrt schreien, weil sie nicht den Weg in den Schlaf finden, dass die sich die Augen rippeln, ganz rote Augen haben, dass man merkt, eigentlich ist das Kind völlig drüber und es bräuchte dringend, es schreit förmlich nach Schlaf und Erholung und schafft es nicht, den Weg dorthin zu finden. Und jetzt gilt es wieder herauszufinden, wie kann ich dieses Kind bestmöglichst in den Schlaf bringen. Natürlich sind hier ganz wichtige Tipps, das Kind nicht mit zu vielen Aktionen immer wieder aus diesem Schlaf- oder Einschlafritual und Rhythmus zu bringen. Ich erlebe immer wieder Kinder, die weinen, dass die im Flieger getragen werden, dann werden sie über die Schulter, dann sitzt die Frau auf dem Ball und wir haben durch dieses eigene Aufkommen von Unruhe das Gefühl, wir müssen noch mehr anbieten und wir wechseln noch schneller die Positionen und wir einfach durch diese in uns aufkommende Unruhe. Und das ist natürlich weniger förderlich für ein Kind, was eigentlich den Weg in den Schlaf sucht. Sondern für dieses Kind wäre es gut, ja, etwas Ruhiges angeboten zu bekommen, etwas Kontinuierliches angeboten zu bekommen, um den Weg in den Schlaf zu finden. Frühgeburtlichkeit kann eines der weiteren Gründe sein, um frühkindliche Regulationsstörungen aufzuweisen, liegt natürlich in der Natur. Das Kind war noch gar nicht so reif. Das heißt, hier muss auch nochmal das Thema des Nachtragens bearbeitet werden. Das heißt also viel in die Trage packen. Ich werde auch nachher nochmal auf das Thema der Babymassage eingehen, was ich für Frühchen und für Kaiserschnittkinder ganz besonders wichtig finde. Natürlich auch das Thema Schwierigkeiten und Störungen beim Füttern. Das Füttern finde ich immer sehr interessant, so aus meiner Sicht als Hebamme bei den Eltern zu beobachten und am allerliebsten als stille Beobachterin. Also, dass ich mich einfach zu den Müttern und Vätern auf die Couch setze und einfach mal beobachte und finde manchmal sehr interessant, wie ja, mit wie viel tausend Sachen Frau oder Mann noch beschäftigt ist, während das Kind eigentlich in Ruhe essen soll. Und das Essen heißt ja für das Kind in den ersten Wochen, Monaten schon auch Anstrengung. Es muss es mit dem Schlucken hinbekommen, es fängt schon an mit der Verdauung, schon in der Mundhöhle fängt die Verdauung an, geht natürlich im Magen und im Darmtrakt weiter. Es muss vielleicht, wenn die Milch sehr schnell läuft, auch mit ja einem Bäuerchen klarkommen, mit der Luft, die sich sammelt, die es ablassen muss. Der Mageninhalt oder der Magenpförtner muss die Nahrung im Magen halten, was auch in den ersten Wochen noch sehr schwierig ist, weil der Magenpförtner manchmal so eine ja leichte Unlust hat, seiner Arbeit nachzukommen, manchmal auch eine Verdickung hat. Also, dass man hier wirklich sagt, okay, beim Essen des Kindes bin ich auch mit voller Aufmerksamkeit bei meinem Kind. Also, ich mache den Fernseher aus. Ich telefoniere nicht permanent nebenher. Das Dilemma unserer Zeit ist natürlich das Smartphone, wo man so denkt, Mensch, jetzt sitze ich doch hier 20 Minuten, eine halbe Stunde, muss das Kind stellen. In der Zeit kann ich doch noch mal schnell gucken oder machen oder tun. Hier auch wirklich mal die Empfehlung an die Eltern auszusprechen, leg alles auf die Seite. So wie wenn du ein tolles Drei-Gänge-Menü erwartest und sagst, jetzt genieße ich das und zwar mit allen Sinnen. Wenn wir dann aber uns an so ein Drei-Gänge-Menü setzen, wo jemand aufwendig für uns gekocht hat und wo alle unsere Sinne angesprochen werden und ich aber im Handy gucke, die Zeitung durchblättere, an dem anderen Ohr noch ein Telefon kleben habe, dann werdet ihr mir doch recht geben, dass unsere Sinne auf ganz andere Reize nochmal getrimmt werden, als das Riechen von dem gut zubereiteten Essen, von den Geschmacksnerven, die mich da anregen. Und genau das möchte ich für die Kinder. Ich möchte jetzt nicht hier groß anprangern, wenn ich mal im Handy gucke, wenn ich mal zwischendurch dem größeren Kind noch dies oder jenes ermögliche. Aber dass so grundsätzlich ihr euch ganz klar macht, jetzt ist Essenszeit des Kindes und jetzt versuche ich hier Ruhe reinzubringen. Finde ich immer wieder ganz interessant, wie heute die Generation eben füttert. Also von daher liegen auch da viele Störungen, viel Aufregung und dementsprechend kommt dann natürlich auch immer mehr Unruhe in die Verdauung rein. Was ich aber auch nicht außer Acht lassen möchte bei dem ganzen Thema, sind auch körperliche Diagnosen. Also wenn ein Kind übermäßig schreit, dann darf ich mir und sollte ich mir auch als Eltern überlegen, könnten diesem übermäßigen Schreien jetzt auch irgendwelche Erkrankungen oder eben Diagnosen unterliegen. Dass ich also aktiv werden muss, dass ich hier einen Kinderarzt brauche, dass hier geguckt wird, hat das Kind eine Blasenentzündung, hat das irgendetwas mit dem Darm. Da komme ich aber auch noch mal drauf, wie dann so die Diagnostik auch ein Stück weit aussieht. Bevor wir da jetzt weitergehen, finde ich es noch mal ganz interessant. Meine Recherche hat herausgebracht, kein großes Thema, weil ich das ja eigentlich tagtäglich erlebe, aber da gibt es eben auch Untersuchungen und Studien dazu, dass die meisten Unruhephasen von allen Babys zwischen 17 und 22 Uhr liegen, also in den Abendstunden. Kann ich bei meinen beiden Kindern komplett unterstreichen und sagen, genau so war das. Meistens werden Babys mit übermäßigem Schreien nachts und am Wochenende in Kliniken und bei Kinderärzten und Innen vorgestellt. Und vor allen Dingen erstgeborene Kinder werden dort vorgestellt. Und ich glaube, ich brauche da gar nicht viel erklären, sondern es ist, glaube ich, fast selbsterklärend. Natürlich ist unser Nervenkostüm nachts ein anderes und nachts erlebe ich das Schreien des Kindes noch mal exzessiver. Es geht mir noch mehr durch Mark und Bein. Es setzt mich noch mehr unter Druck und Stress. Ich kann mich daran erinnern, als wir unser erstes Kind hatten, haben wir in einer Dachgeschosswohnung gewohnt. Und wenn der nachts dann mal so seine Attacke hatte, hatte ich sogar noch zusätzlich das Gefühl, das schreit mich von den Dachschrägen wieder zurück an. Also hier die Überlegung, wie kann ich den Druck auch für mich rausnehmen? Wie kann ich mir diese Zeit, in der mir es ohnehin schon nicht gut geht, meinem Kind auch nicht, angenehmer gestalten? Und für mich war dann immer ein guter Weg. Ich habe ihn dann nachts in den Kinderwagen eingepackt, schön warm. Es war auch Winter. Also nicht, dass ihr denkt, ich habe das dann nur im Sommer gemacht. Und dann haben wir uns warm eingepackt und sind draußen spazieren gegangen. Ich hatte das Gefühl, draußen dieses Schreien besser ertragen zu können. Und ich hatte auch immer das Gefühl, wenn er gemerkt hat, ich werde ruhiger, einfach durch das Laufen, durch dieses andere, draußen andere Geräuschkulissen. Also das hat ja diese Schreien auch viel besser gedämpft, dass auch das Kind gemerkt hat, ich werde ruhiger und damit ist er auch ein ganzes Stück weit ruhiger geworden, sodass wir dann eigentlich nach 10 Minuten, Viertelstunde auch beide wieder so auf unserem Nullpunkt in der neutralen Zone angekommen sind, in der er ruhiger war und ich dementsprechend auch. Und das, was ich auch in meiner Praxis immer wieder beobachte, dass wir natürlich mit dem ersten Kind ein deutlich höheres Stresspotenzial haben wie mit dem zweiten, dritten, vierten, fünften Kind. Das hat einfach damit zu tun, dass wir schon ein Kind großgezogen haben, dass wir nicht jedes Schreien auch als gleiche extremste Herausforderung nehmen, sondern wir wissen einfach, ja, so ein Kind darf auch mal weinen. Das ist die einzigste Möglichkeit, sich bewusst zu machen, sich in Erinnerung zu rufen. Und damit fühlen wir uns auch nicht von jedem Weinen so gestresst. Aber bei Erstgeborenen sind wir natürlich auf jeden Ton, auf jede Unmutsäußerung des Babys springen wir sofort an. Was ich auch wichtig finde, dass es eine ganz besondere Zeit gibt, kann man auch in den Studien nachgucken, dass vor allen Dingen die Ausprägung von solchen Schreiattacken im Alter von 2 bis 3 Monaten bei jedem 5. bis 7. Kind ganz besonders stark auftritt. Und hier weiß man einfach, dass hier nochmal besondere motorische, also nicht nur motorische, sondern es gehen ja viele Entwicklungen durch das Kind. Und dann ist es natürlich auch klar, dass diese Entwicklung irgendwie verarbeitet werden müssen. Und manche Kinder machen das eben gezielt durch, ja, Schreien. Auch so diese Unruhephasen zwischen 17 und 22 Uhr kommen ja nicht von ungefähr. Das heißt, wenn eine Mutter, gibt's ja auch immer wieder, die hat morgens um 9 Babyschwimmen, um 11 hat sie Babytouren, dann hat sie mittags Babymassage, dann fährt sie noch zu ihrer Mutter und dann trifft sie noch eine Freundin. Immer wieder Kind rein ins Auto, raus ins Auto, wieder neue Geräusche, wieder neues Input. Das kann manche Kinder völlig aus jedem Gleichgewicht bringen. Es bringt ja selbst meistens auch die Mutter aus dem Gleichgewicht, auch wenn das alles schöne Termine sind und viele Eltern das Gefühl haben, ich muss meinem Baby jetzt schon viel bieten, ich muss es jetzt schon ganz stark fördern in seiner Entwicklung, es soll am besten jetzt schon Chinesisch auch nochmal üben, dass man einfach irgendwann sagen muss, es ist too much. Das sind alles gut gemeinte Sachen, aber das ist einfach zu viel. Und jetzt kommt häufig ein Missverständnis, dass die Eltern dann sagen, ja, aber wenn ich mit dem Kind unterwegs bin, ist es total brav und ruhig. Erst abends um 5 bis um 7 oder um 10 brüllt sich dann das Kind die Seele aus dem Leib. Und dann sage ich immer ja, weil es das, was es am Tag erlebt hat, da war es so unter Schockstarre und wieder was Neues und wieder was Neues, dass wir den Moment, diese Momentaufnahme in diesen ganzen Terminen gar nicht als die Reaktion darauf schon sehen dürfen, sondern die Reaktion kommt manchmal Stunden später. Das heißt, hier gibt es schon Vernetzungen. Also vielleicht auch nochmal bewusster gucken, Tage ruhiger zu gestalten, mit weniger Input. Das heißt aber nicht, dass jetzt der ganze Besuch zu euch kommen muss, sondern wirklich mal ruhige, entspannte Tage einzulegen. Vielleicht auch so eine Alltagsroutine einzubauen. Und dann ist es natürlich so, wenn mein Kind über mehrere Tage, Wochen und Monate in diesem Schreien ist, kommt immer irgendwann der Punkt. Natürlich werden die Frauen mit ihren Kindern bei den Hebammen vorstellig und sagen, manchmal ist ja da bei manchen Hebammen auch schon die Hauptnachsorge gelaufen, dass man vielleicht gar keinen festen Termin mehr vereinbart hat, dass dann aber die Frauen wirklich nochmal Kontakt suchen, spätestens dann natürlich aber auch beim Kinderarzt. Und dann kommen immer so Aussagen, mein Kind schreit den ganzen Tag. Das ist so, dass die Frau sitzt mir gegenüber, ich merke, die ist überhaupt nicht mehr in sich selber ruhend. Das Kind wird auch auf dem Arm geschuckelt, weil das schreit natürlich auch schon wieder gerade. Und das Kind schreit den ganzen Tag. Dann erwartet natürlich jede Mama mit diesem schreienden Kind, dass diese Hebamme, der Arzt, die Ärztin, die Sofortlösung haben, den Ausknopf an dem Kind kennen und sagen, zack, da drücke ich drauf und guck, so leicht geht das. So leicht ist es aber nicht gemacht. Und um besser einschätzen zu können, wo liegt denn jetzt das Grundübel? Wo ist denn jetzt der Grund für diese frühkindliche Regulationsstörung? Ist meine erste Empfehlung, die ich den Eltern eigentlich mitgebe, ein Schreitagebuch zu führen. Dass sie wirklich mal über eine Woche richtig dokumentieren in einem kleinen Büchlein, wie viel schreit denn mein Kind? Denn den ganzen Tag wird es nicht schreien. Und dass man mal guckt, wann schreit mein Kind besonders stark? In dieses Buch gehört auch rein, was habe ich alles gemacht? Was an Einflüssen und Reizen ist an diesem Tag auf dieses Kind eingeflossen? Ich möchte auch genau wissen und beobachten, wie gestalten sich denn Schlaf- und Essenszeiten? Und möchte wissen, was hat mein Kind beruhigt? Das sind alles Inhalte, die in so ein Schreitagebuch einfließen sollten. Und wenn ich das in der Hand habe, dann kann ich natürlich mit den Eltern gemeinsam gucken, wo sehe ich da Potenzial, wo können wir arbeiten. Und meistens entdecken das die Eltern schon selber. In dem Moment, wenn man das wirklich schwarz auf weiß hat und das mal über mehrere Tage sieht, dann wiederholen sich da meistens die Muster. Und es wird einem ja wie so Schuppen von den Augen fallen, dass man sagt, ach hier, da ist vielleicht für das Kind die Unannehmlichkeit, das findet es einfach nicht gut. Ich habe vorhin auch schon mal gesagt, wir wollen aber auch nicht uns jetzt auf die Schiene begeben. Ja, das sind alles Regulationsstörungen, die ganz lapidar sind und die sich von alleine regulieren. Ja, die meisten tun das und es ist eigentlich in den seltensten Fällen, dass wirklich eine auffällige Diagnose, eine körperliche Diagnose dahinter liegt. Aber wie gesagt, ich möchte das auch nicht ausschließen und deshalb müssen wir uns auch das genau angucken. Das heißt, es muss bei solchen wirklich extrem lauten, auffälligen, schrillen Schreiattacken, wo man auch mit einem Schreitagebuch gar nicht dahinter steigt, was ist da los, eine körperliche Untersuchung vonstatten gehen lassen. Das heißt, da sollte die Temperatur kontrolliert werden. Das kann jedes Elternpaar zu Hause machen. Das kann aber dann auch beim Kinderarzt sein, dass man wirklich mal den Urin untersucht, ob da vielleicht eine Blasenentzündung vorliegt. Hat das Kind irgendwelche neurologischen Symptome? Also sind die Pupillen verändert groß, hat das Kind vielleicht irgendwelche Zuckungen, die auffällig sind. Natürlich muss ich auch gucken, wie ist denn die Verdauung? Hat das Kind ständig schwallartiges Erbrechen, was es an den Tag legt, sogar vielleicht galliges Erbrechen? Also das muss natürlich auch dann kinderärztlich abgeklärt werden, um solche Dinge auszuschließen. Also nicht immer denken, ja, das wird schon immer alles eine rein aus sich selbst heraus zu regulierende Störung sein. Ich glaube, das Thema Wein könnten wir noch 100 Stunden ausweiten. Aber mir war es jetzt heute in dieser Folge erstmal wichtig, euch so ein bisschen mit ranzunehmen, was könnten alles Gründe sein, wo kann ich schon mal ein bisschen hingucken, was habe ich an Möglichkeiten. Und ich glaube, es ist auch vonnöten, dass wir uns in einer weiteren Folge nochmal darüber ganz intensiv austauschen, welche Therapiemöglichkeiten habe ich denn für so ein Kind, was wirklich vermehrt weint, übermäßig schreit, wo aber körperliche Diagnosen schon ausgeschlossen sind. Von daher hoffe ich, schon mal einen kleinen Einblick gegeben zu haben und freue mich auf eine der nächsten Folgen, da noch mal ein bisschen weiter tiefer reinzugucken und in die Therapieansätze zu gehen. In diesem Sinne, eine gute Zeit dir. Tief durchatmen hilft auch immer bei Schreien, dass man selber in die Ruhe kommt. Also bleib entspannt in allen Schreiphasen. Ciao, ciao. Danke, dass du heute dabei warst. Wirf doch auch noch einen Blick in die Notizen. Dort findest du weitere passende Infos und meine Kontaktdaten für Feedback, Fragen und Anregungen zum Podcast. Du hast noch mehr Lust auf Hebammen Klartext mit Herz? Dann sei doch auch in der nächsten Folge wieder mit dabei.